Als Schriftlesung hören wir, und das wird auch ein Teil des Predigttextes sein, aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Ich lese zunächst einmal die Verse 5 bis 23. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und zum Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Vor der Predigt singen wir noch ein Lied miteinander: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Ich fahre in dem Text, den wir gehört haben, fort. Lukas 1, ich lese ab Vers 24. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Manne namens Josef von dem Hause David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden soll, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist schon der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Lukas gibt im Eingang seines Evangeliums, und wenn Sie heute Nachmittag zwischen Mittagessen und Kaffee trinken so ein paar Minuten Zeit haben, das lohnt sich mal, die ersten Verse zu lesen. Da zeigt uns Lukas, dass er in der besten Tradition eines Historikers sich bemüht hat, in Erfahrung zu bringen, wie war das? Was ist da passiert? Und wir tun gut daran, ihm genau zuzuhören, nicht vor allem mit den Fragen, die wir im Religionsunterricht alle eingeimpft bekommen haben. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann wissen wir ja schon so im Hinterkopf, naja, das mit der Jungfrauengeburt und, alles nicht ganz so einfach. Nein, Lukas ist jemand, der uns sagt, ich habe gründlich recherchiert und jetzt will ich euch grundlegend Wichtiges weitergeben. Und da wollen wir mal hinhören, was er uns da zu sagen hat mit diesen Gesprächen, die sozusagen die Einleitung dafür sind, dass Gott kommt. Der Anfang vom Advent. Zunächst einmal ist das Erstaunliche, wenn ich diese Überschrift gesetzt habe im Gespräch mit Gott im Advent, dann gehen unsere Gedanken immer so schnell dahin, wie rede ich mit Gott? Advent beginnt damit, dass Gott redet. Und das hat ja biblisch eine lange Tradition. Erinnert ihr euch an den Beginn dessen, was Gott uns in seinem Wort sagt? Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach. Unser Gott ist ein Gott, der redet. Johannes fängt sein Evangelium an: Im Anfang war das Wort. Aber es ist eine gewisse Schwere, die hier liegt, weil möglicherweise die Situation in diesen Tagen so ähnlich war wie in den Tagen Samuels. Und wir lesen in 1. Samuel 3, das Wort Gottes war selten und Visionen gab es nicht oft. Sendepause. Und soweit wir das der Bibel entnehmen können, war eine lange Sendepause zwischen den letzten Propheten, die uns überliefert sind, und dem Advent. Und dann wird der Film blendet uns ein in den Tempel. In den Tempel. Es ist nicht mehr der Tempel, den Salomo gebaut hat. Es ist der Tempel des Herodes, aber es ist der Ort, an dem Gott zugesagt hat, da bin ich. Da soll mein Name wohnen. Da sollt ihr mir Gottesdienst halten, da sollt ihr mir opfern. Da will ich euch nahe sein, da will ich euch begegnen. Und der Film, den wir sehen, er zoomt auf eine Person. Einen Mann, einen alten Mann. Und Lukas sagt uns, das ist Zacharias. Er gehört zu der Priesterordnung Abia. Wer so seine Bibel so ein bisschen kennt, der erinnert sich vielleicht daran, der Priesterdienst hat begonnen mit Aaron und seine Söhne. Und seine beiden ältesten Söhne sind ziemlich früh bei ihrem Priesterdienst, beim Opferdienst, beim Räuchern umgekommen. Von Gott getötet worden, weil sie seine Heiligkeit auf die leichte Schulter genommen haben. Aber alle Priester, die es in Israel gibt, sind Nachkommen der beiden jüngeren Söhne vom Aaron. Und als David, weiter später in der Geschichte, den Tempelbau plant, dort setzt er sich mit dem damaligen hohen Priester zusammen und sie ordnen die Priesterschaft. Die wird gelost. Und auf Abia fällt das achte Los. Und bei Nehemia können wir lesen, dass diese Priesterschaft von Abia irgendwie auch die babylonische Gefangenschaft überstanden hat und wieder zurückkommt nach Jerusalem. Und jetzt ist dieser Zacharias einer, der zu dieser Ordnung Abia gehört. Und wie das üblich war, ist ihm zugelost worden, an diesem Tag das Räucheropfer zu bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so gegenwärtig habt. Im Tempel, das Allerheiligste. Da ist hinten die Bundeslade und dann ist da ein Vorhang. Das ist der Vorhang, der am Karfreitag von oben bis unten durchreißt. Aber damals noch nicht. Der Vorhang verbirgt den Gnadenthron Gottes, diese Cherubim, die über der Bundeslade sind. Und vor diesem Vorhang steht der Räucheraltar. Links davon der siebenarmige Leuchter, und rechts davon der Tisch mit den Schaubroten. Und dort hinein darf nur der Priester, der das Räucheropfer bringt. Das heißt, dort wird nach ganz genauen Vorschriften, die Gott gegeben hat, werden Kohlen aufgelegt und wohlriechende Kräuter und Harze werden dort verbrannt zu einem Wohlgeruch. Also wenn wir heute Duftkerzen anzünden, das ist wahrscheinlich ein etwas müder Abklatsch dessen, was dort im Tempel üblich war. Und soweit wir wissen, das ist jetzt nur eine Rekonstruktion, kam das höchstens einmal im Leben eines Priesters vor, dass er dort räuchern durfte. Das heißt also, wir haben möglicherweise den Zacharias am Höhepunkt seiner Priesterkarriere vor uns. Und als er dabei ist, dieses Räucheropfer zu bringen, da passiert es, dass er diesen Engel sieht, rechts vom Räucheraltar. Das heißt, zumindest sehen das die meisten Ausleger so, von ihm aus, von aus der Sicht Zacharias, ist er links. Rechts vom Räucheraltar, vom Allerheiligsten aus gesehen, rechts. Aber von Zacharias aus gesehen, links. Da steht ein Engel, der dort eigentlich nicht hingehört und eben noch nicht da war. Und er sagt Unglaubliches. Allein schon seine Erscheinung macht den Zacharias bestürzt. Und dann sagt dieser Engel zu Zacharias: Fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet, dein Flehen ist erhört. Und dann sagt uns Lukas noch etwas weiteres, lässt uns so intimere Einblicke in das Leben vom Zacharias nehmen. Zacharias hat viele Jahre mit seiner Frau Elisabeth darum gebeten, ein Kind zu bekommen. Das war in Israel schlimm, wenn man keine Kinder hatte. Und sie haben Gott oft darum angerufen, vielleicht haben sie schon aufgegeben. Und jetzt sagt Gott, eure Gebete sind erhört. Lasst uns das heute Morgen einfach auch mal so hören. Das gibt es auch in unserem Leben, dass wir Gott ernsthaft, ernsthaft anrufen um Dinge, die bei uns schräg laufen, wo er eingreifen müsste, wo ich leide. Und alles sieht so aus, als hätte Gott die Ohrstöpsel drin. Dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird einen Sohn gebären. Du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und dann zählt dieser Engel Gabriel dem Zacharias eine ganze Menge von Dingen auf. Da klickt's beim Zacharias ständig im Kopf. Weil das alles Dinge sind, die der Gabriel aus dem Wort Gottes nimmt. Das sind alles Prophezeiungen Gottes. Das ist der Stoff, aus dem Israel seine Messias-Erwartung nährt. Da ist die Malachi, die Vorhersage, bevor der Messias kommt, wird Elia kommen. Das hört jetzt Zacharias wieder. Im Gespräch mit Gott im Advent, Gott redet. Vielleicht hat sich Zacharias oft gewünscht, es wäre toll, wenn es wieder so wäre wie früher. Wäre klasse. Und jetzt passiert's. Jetzt passiert's und unvergleichlich größer, als das im Alten Testament jemals der Fall war. Und jetzt hat Gott gesprochen und jetzt ist die Frage, wie wird das Gespräch? Und als Zacharias den Mund aufkriegt, sagt er: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Ich finde das nobel vom Zacharias, wie er da von seiner Frau so das schon schön sagt. Aber erinnern wir uns dran, das war schon mal so. Mehrfach in der Geschichte Israels, dass Menschen meinten, Gott Biologieunterricht geben zu müssen. Abraham. Gott, es geht gar nicht mehr, dass wir ein Kind kriegen können. Es geht gar nicht. Vorbei. Aber Zacharias fragt den Engel: Woran soll ich das erkennen? Wie soll ich Gewissheit darüber kriegen, dass mich jetzt nicht irgendwer verarscht? Der Engel sagt, er zückt seine Visitenkarte und sagt: Ich bin Gabriel. Das heißt, ich bin einer der beiden Engel, die in der Bibel einen Namen haben. Und ich komme aus der unmittelbaren Nähe Gottes. Und der Chef hat mich zu dir geschickt. Und weil du mir nicht glaubst, wirst du stumm sein, bis das, was ich dir gesagt habe, eintreten wird. Das ist etwas, was mich schon lange beschäftigt. Was passiert hier? Straft Gott den Zacharias? Ist das so eine kleine Erziehungsmaßnahme? Mir ist in der Vorbereitung ein neuer Gedanke gekommen. Also nicht mir gekommen, ich habe ein paar Bücher gelesen. Und ich fand es interessant, dass da einer sagt, dieser Zacharias ist als Priester im Heiligtum. Und die Menschen, die draußen beten, während Zacharias da drin das Räucheropfer bringt, die warten da draußen, dass er kommt und sie segnet. Und vielleicht muss Zacharias durchbuchstabieren, jemand, der Gott in Frage stellt, jemand, der Gott nicht glaubt, der kann auch nicht im Auftrag Gottes segnen. Der hat nichts zu sagen. Und vielleicht will Gott den Zacharias einfach davor bewahren, leere Worthülsen loszulassen. Vielleicht will er ihm einfach deutlich machen: Zacharias, so kannst du nicht segnen in meinem Namen. Zacharias verrichtet seinen Dienst und geht nach Hause. Und Lukas sagt uns, seine Frau Elisabeth wird schwanger. Und sie zieht sich zunächst 5 Monate zurück. Vielleicht ja auch, um dem Geschwätz zu entgehen. Die Priester haben in frommer Umgebung gelebt. Also da waren die ganzen Priester, aber ich vermute, bei denen war es nicht viel besser wie bei uns in der Nachbarschaft. Die können da auch sich toll drüber unterhalten. Bei der alten Schachtel. Vielleicht kennt ihr solche Geschichten. Elisabeth zieht sich 5 Monate zurück. Aber
Sie sagt, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Und jetzt merken wir, dass Lukas tatsächlich als Historiker hier schreibt. Im sechsten Monat der Schwangerschaft der Elisabeth wird der Engel Gabriel wieder weggeschickt. Und es ist interessant zu lesen, das scheint sehr mühsam zu sein, die genaue Adresse zu formulieren. Also das ist nicht so gleich neben dem Tempel oder gleich neben dem Schloss, zweite Straße links, sondern das ist jemand, den kennt gar keiner. Die Maria war nicht bekannt. Das muss Lukas sehr ausführlich schreiben. In eine Stadt in Galiläa mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef mit dem verlobt war. Und der war ein Nachkomme Davids. Und da passiert ganz was Ähnliches, was 6 Monate vorher im Heiligtum, im Tempel zu Jerusalem passiert ist. Im Wohnzimmer, vermutlich bei den Eltern von Maria. Also, Wohnzimmer gab es damals wahrscheinlich gar keins, aber vielleicht können wir es uns so ähnlich vorstellen. Sie ist dort zu Hause und es passiert Ähnliches. Der Engel tritt auf und Maria ist bestürzt. Und sie erfährt denselben Gruß wie Zacharias, fürchte dich nicht, Maria. Und dann wird ihr gesagt, du hast Gnade vor Gott gefunden. Luther hat da zum ersten Mal, nachher kommt es ja nochmal, hat das erstmal, du Begnadigte. Und die Maria ist ein bisschen seltsam berührt. Und dann redet der Engel weiter. Und diesem einfachen jungen Mädchen, vermutlich Teenager, sagt Gabriel nicht sozusagen wie dem Zacharias als Theologen, wie das alles mit dem Alten Testament verknüpft ist. Aber er macht ihr sehr deutlich, du wirst den Messias zur Welt bringen. Eigentlich würden wir doch sagen, Gott, du hast irgendwas verwechselt. Der Theologe war doch der andere. Sind da die Zettel durcheinander gekommen, die du dem Gabriel gegeben hast? Und wir sind schon selber wieder auf der Spur, Gott zu empfehlen, wie er es denn besser machen sollte. Nein, Gott hat diese einfache junge Frau ausgesucht und lässt ihr sagen, du wirst die Mutter des Messias. Und Maria sagt, wie kann das gehen? Und übrigens für alle Klugen, die ganz genau wissen und schon gelesen haben, dass man diesen Begriff Jungfrau nicht nur als noch nicht Berührte übersetzen kann, sondern auch als junge Frau, die durchaus schon sexuellen Verkehr gehabt haben könnte. Hier kommt noch einmal ganz ausdrücklich, egal wie man diesen Begriff übersetzt, sehr klar von Maria selber, ich weiß von keinem Mann. Und das heißt explizit, ich habe noch mit keinem geschlafen. Und sie sollte das zumindest so grob wissen. Und deshalb fragt sie, wie soll das gehen? Auch sie hat vermutlich nicht Biologie studiert, aber weiß um diese Zusammenhänge. Und der Engel reagiert nun Maria gegenüber ganz anders. Er sagt zu Maria, er erklärt ihr ihre Frage, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gott selber wird diese Schwangerschaft verursachen. Übrigens, das ist ja eine durchaus intellektuell sehr herausfordernde Sache. Und ich kenne ganz viele Menschen, die Mühe haben, an dieser Stelle mit ihren Gedanken das zusammenzubringen. Ich möchte einfach mal folgenden Gedanken weitergeben. Wenn man diese Schwierigkeiten, diese Spannungen in diesen Versen versucht zu lösen, indem man sagt, naja, das ist einfach ganz normal gelaufen, der Typ hat halt das Synonym Heiliger Geist bekommen und wir wissen nicht ganz genau, wie sein Passfoto ausgesehen hat. Wenn das tatsächlich so wäre, dann könnt ihr alles, was mit Erlösung zu tun hat, in die Tonne treten. Denn menschliche Abläufe, alles das, was unsere Erfahrung uns verstehen lässt, reicht nicht, um Menschen zu erlösen. Da bedarf es tatsächlich Wunder. Und nicht weniger als das behauptet die Bibel hier. Bezeugt uns Lukas hier. Hier hat Gott höchstpersönlich ein Wunder getan. Und wenn er es nicht getan hätte, oder wie viele behaupten, nicht getan hat, dann können wir uns den ganzen frommen Zirkus einfach sparen. Wenn ich das richtig sehe, dann ist das notwendig, dass Gott hier so eingreift. Du sollst Jesus zur Welt bringen, sagt Gabriel Maria. Und das, was Maria groß macht, das, was Maria zum Vorbild macht, das, was Maria nachahmenswert macht, ist, dass sie sagt, siehe, ich bin die Magd, ich bin die Sklavin des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort. Ich gehöre Gott. Und natürlich hat er das Vorrecht, mit mir zu machen, was ihm beliebt. Und Maria sagt dem Engel, ich bin da. Vermutlich hat sie auch, wenn diese Vorstellung zutrifft, als eine relativ einfache Person, vermutlich hat sie eine lange Liste von Fragen. Vermutlich sieht sie viele Herausforderungen, die auf sie zukommen. Wenn man den Eingang vom Matthäusevangelium liest, ist eine der naheliegendsten Fragen, was würde ihr Verlobter dazu sagen? Der könnte ja tatsächlich fragen, und für wen hast du dir diesen Namen Heiliger Geist ausgedacht? Wer war es denn? Das wird nicht einfach. Und das ist auch für uns nicht so, dass Advent einfach wäre. Aber es geht im Grunde genommen im Advent darum, dass wir wie diese beiden Personen, die uns Lukas vor Augen führt, dass wir bereit sind, wenn Gott redet, dass wir zuhören, hinhören. Gespräch nicht nur unter dem Vorzeichen sein, was könnte ich denn Kluges sagen? Hören, zuhören, was Gott sagt. Und dann lässt Gott der Maria sagen, du sollst Jesus in die Welt bringen. Und soll ich euch was sagen? Wenn ich das richtig verstehe, dann ist derselbe Auftrag, genau dasselbe, unser Job heute. Jesus zur Welt bringen. Geboren worden ist er schon, keine Sorge, ich will kein großes Projekt auflegen. Nein, aber Jesus in die Welt bringen, weil die Welt ohne Jesus vor die Hunde geht, verloren geht. Jesus zur Welt bringen. Und seht ihr, jetzt wird Advent plötzlich spannend. Jetzt ist nämlich die Frage, wie führe ich das Gespräch weiter? Werde ich Gott sagen, also gut, wenn das Jahr rum ist, können wir drüber reden, aber jetzt gerade gibt es noch ein bisschen Stress bei der Arbeit. Oder für die Familien mit den Kindern, mit den Schulkindern, viele Termine in der Vorweihnachtszeit, keine Zeit. Bei Zacharias und bei Maria ist uns völlig klar, wie das Gespräch laufen sollte. Lukas erzählt uns nicht nur eine Demo, um anzugucken. Lukas will uns damit deutlich machen, Gott redet, auch jetzt, zu mir, zu dir. Und er sagt im Grunde genommen genau dasselbe, bring Jesus in die Welt. Jetzt ist deine Antwort gefragt.